Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder einmal herzlich willkommen in der Bibliothek des Konservatismus. Heute wird es um das Automobil gehen, das Automobil, das in unserem Land erfunden wurde, das uns viele erfolgreiche Zeiten sowohl ökonomisch als technologisch beschert hat und das jetzt sozusagen, wenn man mir den kleinen Witz erlaubt, etwas unter die Räder zu kommen scheint. Dementsprechend wollen wir über eine Zeit sprechen, die da heißt demnächst ohne Auto. Und ich freue mich sehr, dass wir einen wunderbaren Referenten dafür gewinnen konnten, Oswald Metzger. Schönen Tag, dass Sie heute bei uns sind. Warum Mobilität ohne Auto nicht ökologischer und nicht bezahlbar wäre. Das ist der Kurztitel des Buches, aus dem wir gleich etwas hören werden, über das wir gleich etwas hören werden. Aber zunächst möchte ich Ihnen Oswald Metzger kurz vorstellen. Er ist 1954 geboren, er hat Rechtswissenschaften im schönen Tübingen studiert und saß von 1994 bis 2003 für die Grünen als Abgeordneter im Bundestag. Er fiel damals schon auf als ein Finanzfachmann, als ein Ordnungspolitiker und dementsprechend hat er es dann 2007 offenbar nicht mehr in dieser Partei ausgehalten, hat sein Mandat im Stuttgarter Landtag niedergelegt und ist dann in die CDU eingetreten. Seit 2014 ist er, und da sind wir wieder bei der Ordnungspolitik, stellvertretender Vorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung und arbeitet heute vor allem im publizistischen Bereich. Er hat unter anderem für den European gearbeitet, er schreibt in verschiedenen Zeitungen, hat Kommentare geschrieben und ist derzeit für das Magazin Tichys Einblick unterwegs und schreibt dort. Er hat auch mehrere Bücher schon geschrieben, unter anderem Einspruch, wieder den organisierten Staatsbankrott von 2003, Die verlogene Gesellschaft von 2009 und jetzt aktuell aus dem Jahr 2019 das Buch Demnächst ohne Auto, warum unsere Mobilität ohne eigene vier Räder nicht möglich, nicht ökologischer und nicht bezahlbar wäre. Das Buch aus dem Finanzbuchverlag sehen Sie hier. Und jetzt möchte ich Ihnen den Referenten nicht weiter vorenthalten, Ihnen nochmal herzlich begrüßen. Lieber Oswald Metzger, wir freuen uns, von Ihnen zu hören, wie es aussehen wird. Demnächst ohne Auto, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Gutko. Ich bin ganz platt, dass so ein schnödes Thema wie Auto hier heute Abend so rund 100 Leute in die Bibliothek des Konservatismus führt. Und mich führt es übrigens dieser Abend auch das erste Mal hier in dieses Haus. Man muss sich ja in Deutschland überlegen als Referent, ob man Einladungen in dieses Haus annimmt. Aber Sie wissen ja, aufgrund der aktuellen Lage, da ist es inzwischen in unserem Land fast normal, dass man ein Stückchen hinhält. Wie hältst du es mit rechts und dann... Wenn man sich nicht ordentlich abgrenzt, hat man ein fettes Problem. Das ist Ihnen sicher allen bekannt. Aber heute Abend soll es ja um die Mobilität gehen. Und ich habe ja sozusagen ein fast chamäleonhaftes, eine chamäleonhafte politische Biografie, weil, was Herr Gutko unterschlagen hat, ich war in meiner Jugend, als Willy Brandt noch Kanzler war, sogar mal 6 Jahre sozialdemokratisches Mitglied, bin dann ausgetreten unter Helmut Schmidt und habe mir geschworen, ich gehe nie mehr in eine Partei. Und bei den Grünen bin ich für den Bundestag aufgestellt worden, 87 das erste Mal, da war ich nicht mal Mitglied. Und wahrscheinlich, weil ich als Quereinsteiger bei denen rein durfte, ohne Mitgliedsbuch, habe ich es dann 21 Jahre mit den Grünen ausgehalten, ehe ich ausgestiegen bin. Und von mir behaupte ich immer wieder und gern, ich bin ein ordoliberaler, in der Wolle gefärbter, konservativ-liberaler und habe meinen Standpunkt behalten, obwohl ich die Parteien gewechselt habe. Aber wenn Sie sehen, wie flexibel politische Parteien sind, also in welchem Konjunkturzyklus man von links nach rechts und von rechts nach links driftet, gilt auch für die derzeitige Konstellation meiner Partei, dann braucht sie das vielleicht nicht zu wundern. Also im letzten Jahr, als plötzlich sozusagen die jungen Leute nach Greta Thunberg den Eindruck erweckten, man müsste jetzt sofort und der Wissenschaft folgen, Klimaschutzpolitik betreiben, waren ja plötzlich auch natürlich wieder mal die Autos im Fokus. Nicht nur bei Grün, sondern also das fast gesamte politische Spektrum. Man muss die Städte autofrei machen, die Lebensqualität steigern. Auto ist einer der größten Umweltfrevler und alle reden dann von Verkehrswende. Also wir sitzen dann künftig alle in Bus und Bahn und haben die gleiche Flexibilität, die wir sozusagen aus der automobilen Ära gewohnt sind. Jetzt sage ich mal, das ist ein Blick den man vielleicht in einer Metropole wie Berlin haben kann. Aber selbst hier in dieser Stadt werden 38% aller Mobilitätsvorgänge mit dem Auto zurückgelegt. Gerade mal 20% mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Der Rest ist Fußgänger, vor allem in der Großstadt, und Fahrrad. Aber selbst hier ist quasi die Mobilität per PKW in dieser Stadt doppelt so hoch als die Frequenz mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei mir in meiner Ecke, wo ich herkomme, Ravensburg, ländliche Region, also Mittelstädtchen mit 50.000 Einwohnern, fast am Bodensee. Bei uns ist die Verhältnisse sind ungefähr so 80% Automobil, 5-8% öffentliche Verkehrsmittel. Und das ist sicher eine Situation, die in Deutschland für die meisten ländlichen Regionen fernab der Metropolen gilt. Also ist es relativ hirnrissig, die Behauptung aufzustellen, also wir müssen nur die Leute sozusagen in Bus und Bahn verfrachten und dann haben wir sozusagen ideale Verhältnisse, können das Auto abschaffen. Ein Großteil der Mobilität in unserer Gesellschaft würde überhaupt nicht funktionieren ohne das Automobil. Überhaupt nicht funktionieren. Unsere gesamte Siedlungsentwicklung ist übrigens genau darauf ausgerichtet, dass die Leute individuell entscheiden können, wann sie wohin fahren und zwar nicht nur zur Arbeit, sondern auch zum Einkauf. Wenn sie auf dem Land praktisch einkaufen wollen, dann müssen sie mit dem PKW Kofferraum füllen in dem nächsten Supermarkt. Fachgeschäfte, kleine gibt es ohnehin nicht in den Regionen. Also läuft es so, wenn sie öffentliche Einrichtungen aufsuchen wollen oder Gesundheitseinrichtungen, brauchen sie das Auto, sonst kommen sie zu keinem Arzt, zu keiner Apotheke, in kein Krankenhaus und so weiter und so fort. Also mit dieser Lebenslüge aufzuräumen ist zunächst mal wichtig, weil Politik beginnt eigentlich mit dem Betrachten der Wirklichkeit und nicht mit einer Fantasievorstellung, wie man sich das wünschen würde. Dann gibt es natürlich eine Reihe von Dingen, die man überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hat. Also wenn Sie sich vorstellen, die meisten Leute, die man fragt, und die meisten von Ihnen sind sicher auch Bus und Bahn gefahren, vielleicht nicht mal nur gelegentlich. Also ich fahre regelmäßig nach Berlin, mindestens für eine Woche im Monat mit der Bahn von meiner Ecke. Und das ist nicht gerade der nächste Weg, 700 Kilometer ungefähr. Bin aber fast gleich schnell, wie wenn ich mit dem Flieger nach Zürich oder nach Stuttgart zunächst fahren müsste. Also von mir zu Hause, bis ich dann den gesamten Reisezyklus rechne, abgesehen davon, dass es deutlich teurer ist, wenn ich fliege, als wenn ich mit der Bahn fahre. Weil wenn ich mit der Bahn rechtzeitig buche, dann komme ich hin und zurück nach Ravensburg, erster Klasse mit Bahncard 50, in der Regel zwischen 50 und 70 Euro. Man glaubt es nicht. Also eine Tankfüllung bräuchte ich allein für eine Fahrt nach Berlin mit meinem Diesel-PKW und zurück nochmal eine. Also von daher haben Sie schon mal eine Vorstellung, dass dieses Urteil, das die meisten Menschen haben, dass die öffentlichen Verkehrsmittel teuer sind, so nicht stimmt. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil die öffentlichen Verkehrsmittel, vor allem die Bahn, massiv von uns Steuerzahlern subventioniert wird. Also wir haben ungefähr einen Kilometerpreis, Personenkilometerpreis bei der Bahn, der liegt bei etwa 24 bis 25 Cent pro Kilometer. Davon trägt der Kunde allerdings höchstens 11 Cent. 60% der Kosten trägt die Allgemeinheit über die Zuschüsse, die die öffentlichen Kassen an die Bahn geben, also für die Infrastruktur, für Unterhaltung, für den Schülerverkehr, der oft im ländlichen Raum das Rückgrat darstellt des gesamten öffentlichen Verkehrsnetzes. Also ist die Behauptung, die die meisten von uns angeben als Argument, warum sie nicht Bus und Bahn fahren, es ist zu teuer, ist ein sehr vorgeschobenes Argument. Wenn ich Ihnen einen, sagen wir mal, einen nagelneuen VW Polo von Staats wegen zur Verfügung stellte, Vollkostenleasing bei Sixt, habe ich fürs Buch damals, also im letzten Jahr, dann rausgesucht, kostet bei 15.000 Kilometer Fahrleistung, kostet ein solches Auto 29 Cent pro gefahrenen Kilometer. Im Durchschnitt sind aber statistisch, sitzen in einem deutschen Auto 1,4 Personen. Also wenn ich das umrechne, hätte ich dann einen Kilometerpreis für dieses Fahrzeug von 21 Cent. Also da sehen Sie selbst in einem solchen direkten Vergleich der Kilometer, Personenkilometerpreise von Schiene und Autoschnitte ein Fahrzeug, das der Staat Ihnen zur Verfügung stellt, für den Staat, für den Steuerzahler günstiger ab als die öffentlichen Verkehrsmittel. ich will damit jetzt quasi kein Plädoyer halten, die öffentlichen Verkehrsmittel abzuschaffen. Bei Gott nicht, ich nutze sie ja selber, sondern will nur den Blick dafür schärfen, wie viel wir heute für ein System, das gesamtdeutsch nur 10% der gesamten Beförderungsleistung erbringt, wie viel wir da heute reinstecken. Während im Bereich der Automobilität die meisten Leute ja gar nicht mehr sich bewusst sind, was wir eigentlich für die Automobilität als Steuerzahler alles beraten. Also, wer einen Diesel fährt, der zahlt 45,5 Cent Steuer pro Liter plus 19% Mehrwertsteuer. Wer einen Benziner fährt, zahlt 65 Cent plus 19% Mehrwertsteuer Dieselsteuer. Das sind 50 Milliarden Euro pro Jahr für die Energiesteuer, so heißt sie heute, früher Mineralsteuer, allein aus dem sozusagen Kraftfahrzeugverbrauch dieses Landes. 50 Milliarden Euro. Wenn Sie in den Bundeshaushalt dieses Jahres gucken, dann geben wir aber für die Straße insgesamt gerade mal so rund 6 Milliarden Euro aus. Für die Schiene dagegen gibt die öffentliche Hand 25 Milliarden Euro im Jahr aus. Und wenn Sie diese Verhältnisse mal in Relation setzen, individuelle Mobilität, also motorisierter Individualverkehr, bezahlt mehr als seine Kosten, deutlich mehr als seine Kosten. Öffentlicher Verkehr wird subventioniert, obwohl er nur eine vergleichsweise unterdurchschnittliche Verkehrsleistung bringt. Und dann stellen sich Kollegen im Deutschen Bundestag hin, fast von allen Fraktionen, und sagen, wir müssen einfach die Leute aus den Autos raus, in Busse und Bahnen reintreiben, dann wird sozusagen Klimaschutz effektiv betrieben. Die spinnen, die Römer, würde ich sagen. Weil das ist absolut illusorisch. Allein ein Umswitchen sozusagen vom Beförderungsvolumen von 10% auf 20% würde sämtliche Kapazitäten der öffentlichen Verkehrsmittel absolut sprengen. Das ist keine Frage. Weil, wenn Sie die Auslastungen angucken, muss man auch sehen, wir bräuchten zu den Rush-Hour-Zeiten für Busse und Bahnen keinen Cent Subvention von der öffentlichen Hand, weil da rentieren sich die Fahrzeuge. Da haben sie eine Auslastung manchmal von 60%, 70%, 80%. Aber wir haben natürlich, wenn sie ein öffentliches Verkehrssystem haben, müssen sie möglichst 24 Stunden oder sagen wir mal zumindest 18 bis 20 Stunden Takte anbieten. Dann fahren eben die Fahrzeuge dann oft statt mit 60%, 70% Auslastung mit 5% oder 10% Auslastung. Und was die meisten nicht glauben, wenn sie in Berlin U-Bahn fahren, zu Rush-Hour-Zeiten und die überfüllten Bahnen sehen, im Schnitt ist die Auslastung des Schienenpersonennahverkehrs liegt über den gesamten Tag gerechnet bei 28%, in ländlichen Räumen bei 20%. Das ist sozusagen heute die Realität. Und dann müssen Sie noch dazu sagen, wenn Sie die Preise günstiger machen, und das mit dem CO2-Argument, also mit dem Klimaschutz-Argument bedienen, dann werden Sie eben auch feststellen, dass Sie nicht nur Umsteiger aus dem Auto kriegen, sondern eben auch Nicht-Autobesitzer, die plötzlich öffentliche Verkehrsmittel fahren. Und von daher ist sozusagen der Subventionsaufwand gemessen an den eingesparten CO2-Ausstoßkosten deutlich geringer, als man das rechnerisch meint, wenn man jetzt einfach das öffentliche Verkehrsvolumen erhöht. Das war jetzt dieser Aspekt. Jetzt vielleicht ein Thema, das mich umtreibt, auch als jemand, der 1999 als grüner Abgeordneter im Deutschen Bundestag die Hand gehoben hat für das Energieeinspeisungsgesetz, also sozusagen den Beginn dessen, was man unter deutscher Energiewende bezeichnet. Wobei genau genommen ist es schon unter Töpfer begonnen worden, da hieß es Stromeinspeisungsgesetz. Rot-Grün hat es 99 nur deutlich verstärkt, indem die der Einspeisevorrang für Photovoltaik, Windstrom, Biomasse massiv erhöht wurde. Bei diesem Vergleich sozusagen zur Energiewende, jetzt verliere ich glaube fast den Faden, bin mal gespannt, sonst frage ich Sie, wo ich gerade war, dann sehe ich, wie aufmerksam Sie sind. Sie sind zumindest ruhig. Also, dass dieser beim Energieeinspeisegesetz durch die hohe Einspeisevergütung wir in eine Situation gekommen sind, wo wir mit dem maximalsten Aufwand den geringstmöglichen ökologischen Lenkungseffekt erzielt haben. Jetzt habe ich den Faden wieder, wollte nämlich auf die Elektromobilität auf diese Art und Weise gehen. Und jetzt stellen Sie sich vor, wir haben in Deutschland das merkwürdige Phänomen, dass bei uns die gesamte Bevölkerung, also relativ stabil, nach wie vor für Atomausstieg ist. Wir praktizieren es ja auch. Im Dezember, 31. Dezember, hat bei uns in Baden-Württemberg Philippsburg 2 ist abgeschaltet worden, 1500 Megawatt elektrische Leistung. 15% des bisherigen Stromverbrauchs in Baden-Württemberg sind seit 31. Dezember damit von der Erzeugungskapazität weggefallen. Und was schreibt unser grüner Umweltminister, mein alter Kollege Franz Untersteller, in der Pressemitteilung zur Stilllegung Ende Dezember? Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet, weil wir erstens in Windkraftausbau investieren. In Klammer, im letzten Jahr sind 3 Windturbinen in Baden-Württemberg neu ans Netz gegangen. 3. Und zweitens, wir werden durch eine intelligente Steuerung, Smart Meter, werden wir sozusagen das Netz stabilisieren. Und wenn das alles nicht hilft, jetzt kommt sozusagen der eigentliche Hammer. Drittens, dann werden wir Strom aus Frankreich und Polen importieren. Sie alle können zu Recht lachen, weil Frankreich hat 70% Atomstromanteil, Polen 80% Kohle. Das finde ich wahrlich eine ökologische Leistung, sozusagen ein eigenes Grundlastkraftwerk stillzulegen, das CO2-arm ist und gleichzeitig dann aus Gründen der Versorgungssicherheit ein einfach pharisäerhaft bei den anderen zu holen, was man im eigenen Land abschaltet. Das ist die eine Nummer. Die zweite Nummer ist natürlich die, wir haben noch 6 AKWs am Netz, bis 2022 gehen die raus aus der Erzeugung. Das sind 11-12% der gesamten Erzeugungskapazität. Und gleichzeitig wissen wir, dass sozusagen der Ausbau regenerativer Energien, vor allem im Windbereich, massiv stoppt und stoppt, weil auch regional und lokal die Leute massiv Widerstand leisten. Also es liegt nicht an Planreife, sondern es liegt daran, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht da ist. Die Leute wollen raus aus Atomkraft, sie wollen auch raus aus der Kohle und sie wollen einen stabilen Strom und sie wollen einen günstigen Strom. Und das ist die Quadratur des Kreises, die im Energiebereich nicht funktioniert. Wir haben, wie Sie wissen, für den privaten Stromverbraucher mit 31 Cent pro Kilowattstunde jetzt Stand heute die höchsten privaten Strompreise der Welt von allen Industriestaaten. Und für unsere Wirtschaft genauso. Heute Morgen habe ich den Chef von Gesamtmetall hier in Berlin gehört, den Oliver Zander, der gesagt hat, Sie können genau sehen, wie jetzt praktisch seit Jahren die Investitionsentscheidungen in Ihrem Industriesegment zunehmend so laufen, dass aufgrund der Kostenfaktoren im Energiebereich eben investiert wird da, wo es günstigere Energie gibt und nicht bei uns. Also wir höhlen damit bei der Energiewende auch inzwischen als Nebeneffekt unsere wirtschaftliche Wertschöpfung aus. Im Fahrzeugbereich, wenn ich da jetzt rüber switche, machen wir ja im Prinzip eine merkwürdige Politik bei uns im Land, weil wir haben eigentlich sehenden Auges eine Branche diskreditiert, die relativ leistungsstark war. Allerdings muss man auch deutlich sagen, hat die Branche selber mit die Scheunentore geöffnet, um sie an den Pranger zu stellen. Also die Softwaremanipulation von VW und anderen wegen Niederschlag in den Bilanzen, das findet, sehen Sie jetzt bei dem, was Kellenius gestern in der Bilanzpressekonferenz von Daimler verkündet hat. Das ist keine Frage, die haben beschissen, um die Dieseltechnologie sozusagen zu pushen, weil sie damals nicht in der Lage waren und uns als Verbraucher nicht zugetraut haben, dass wir praktisch Harnsäure zusätzlich tanken, um quasi auf die Art und Weise die Grenzwerte zu erreichen mit dem Fahrzeug. Das wäre eine Investition pro Auto vielleicht von 80 oder 100 Euro gewesen. Die haben die Fahrzeughersteller gescheut. Dafür haben sie beschissen in der Software. Und als es aufgefallen ist, war das natürlich sozusagen die Einladung an die Ökobewegung zu sagen, Auto ist beschissen, Auto ist sozusagen Umweltverschmutzer Nummer 1. Am besten das Auto raus, um damit quasi die Schleife zu schlagen, die wir von der Energiewende her kennen. Also man will vermeintlich auf eine ökologische Politik gehen und da reicht eigentlich eine tendenzielle Deindustrialisierung der Republik dadurch, dass die Preise aus dem Ruder geraten und der ökologische Lenkungseffekt gegen Null tendiert. Also bei der Energiewende ist immer noch, da merken Sie sozusagen meine grüne Vergangenheit, bei der Energiewende hat es extreme Konsequenzen. Also da unterschreiben Millionen von Leuten in Bayern, auch bei uns in Baden-Württemberg, Bürgerbegehren für sozusagen Artenschutz gegen das Insektensterben für Biene und sehen nicht, dass hunderte von Quadratkilometern in Deutschland Maiskulturen gepflanzt werden als nachwachsende Rohstoffe, damit man die Biogasanlagen befüllen kann. Bauern praktisch plötzlich Preise bezahlen müssen für den Hektar, die sich messen an dem, was der Energiewirt bereit ist zu zahlen, damit er auf der Fläche Mais einbauen kann, und gleichzeitig eine Verarmung der Vegetation, die genau zu dem führt, was man kennt, und die gleichzeitig noch den Schadstoffeintrag hat, gegen den sich zwar die Landwirte wehren, aber da beißt keine Maus den Faden ab, wenn ich eine halbbrache Pflanze wie Mais anpflanze und meinen Schwemmmist drauf fahre, dann wird, wenn es regnet, relativ viel von dem Schwemmmist eben nicht vom Boden aufgenommen, sondern ins Grundwasser gespült. Dann haben wir Nitratbelastung und dann haben wir das, was Sie jetzt erleben, dass Deutschland halt gegen EU-Recht verstößt und damit jeden Tag eine knappe Million Strafzahlung nach Brüssel bezahlt, weshalb jetzt die deutsche sozusagen Politik in Richtung Landwirte agiert. Also da haben wir im Prinzip den Zusammenhang, und was das absolut desaströse ist, Biogas ist von den regenerativen Energieträgern noch die Energieform, die sozusagen die höchste Verfügbarkeit pro Jahr hat. Bei Biogas wird praktisch fast 8000 Stunden im Jahr produziert, bis auf die kleinen Stillstandszeiten statistisch, die eine Anlage für die Motorüberholung hat, während Photovoltaik und Wind natürlich viel volatiler sind, je nach Standort, und von daher diese sozusagen Zweit- und Drittrundeneffekte, die Nebeneffekte dieser Form von Energieerzeugung überhaupt nicht ins Bewusstsein geraten. Jetzt mache ich einen Schnitt und gehe in Richtung Güterverkehr. Also viele von uns regen sich ja auch auf, wenn sie auf der Autobahn fahren, vor allem auf den Hauptachsen, und dann sehen wieder sozusagen das rollende industrielle Warenlager auf der rechten Spur, LKW an LKW, sozusagen die Straßen dicht macht. Da muss man jetzt, und da heißt es ja natürlich gern, Güter auf die Bahn. Jetzt lügt uns die Statistik natürlich im Bereich Güterverkehr ziemlich an, weil welche Güter von der Bahn verlagert werden können, muss man sich mal bewusst machen. Also die Feinverteilung von hochwertigen Gütern wird niemals mit der Bahn funktionieren, weil die Bahn keine Fläche erschließt. Und was sozusagen zu uns kommt, nicht nur wenn wir im Internet bestellen, sondern natürlich auch wenn die Industrie sozusagen für die Just-in-Time-Produktion Güter will, dann sind die industriellen Standorte meistens natürlich nie mit Schiene angeschlossen, sondern mit LKW. Deshalb ist alles, was bis 100 Kilometer läuft, für die Bahn uninteressant. Für die Bahn interessant ist sozusagen, sind Massengüter auf Entfernungen über 500 Kilometer. Und wenn man sich jetzt anguckt, wo der Güterverkehr bei der Bahn stattfindet heute, überwiegend genau in dem Bereich, wo er natürlich sozusagen wettbewerbsfähig ist, wo jeder Kunde sagt, praktisch Kohle, Öl, Schwerlastgüter, auch für Chemievorprodukte, die transportiere ich mit der Schiene. Also fällt dieses Argument Verlagerung von der Straße auf die Schiene ganz schnell in sich zusammen, weil das, was die Schiene leisten kann, sozusagen im Verkehr über 500 Kilometer, das hat sie heute zum großen Teil schon, weil da sind sie wettbewerbsfähig. Aber alles andere können sie vergessen. Und was man dann auch noch vergisst, ich habe es Ihnen eingangs gesagt, was uns als Kraftfahrzeugfahrer betrifft, wie viel wir im Prinzip Energiesteuern bezahlen, weit mehr als die Straßenunterhaltung und die Investition kostet, gilt übrigens auch für Schwerlastverkehr. Also die LKW-Maut war mehr als vernünftig, weil schwere Lastkraftwagen ramponieren Straßen natürlich viel stärker wie jetzt normale PKWs. Aber jetzt weiß kein Mensch, außer der SV-Unternehmer, was ein LKW wirklich sozusagen als Kostendeckungsbeitrag leistet für unsere öffentlichen Haushalte. Also ein 40-Tonner fährt im Jahr gut und gern auf unseren Straßen 100.000 Kilometer. Er braucht vielleicht 27 bis 30 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Wenn Sie jetzt umrechnen, was er darauf Steuer zahlt, sind es fast 19.000 Euro, die er allein Energiesteuer bezahlt. Und dann kommen nochmal 18.000 Euro LKW-Maut drauf, weil der meiste dieser Schwerlastverkehre findet auf Bundesstraßen und Autobahnen statt, die bemautet sind. Also hat so ein LKW sozusagen einen Deckungsbeitrag für den öffentlichen Haushalt in der Größenordnung von rund 32.000 Euro im Jahr. Insgesamt LKW-Maut über 7 Milliarden Euro Aufkommen im Jahr. Also selbst dieser Güterverkehr, der die Straßen stark beansprucht, der in der Regel aber sozusagen in Entfernungsbereichen arbeitet, die für die Bahn gar nicht als Wettbewerbspartner umswitchbar wären. Auch der LKW-Bereich deckt seine Kosten. Und damit sind wir bei dem Phänomen, dass unser Staat sich daran gewöhnt hat, im Verkehrsbereich eigentlich eine günstige Einnahmequelle zu haben und sich wundern würde, was passierte, wenn wirklich das einträte, was sich der ökologische Geist erhofft, nämlich raus aus dem Auto, rein in die öffentlichen Verkehrsmittel. Sie müssen entschuldigen, ich laboriere in einer längeren Erkältung rum und ich kann jetzt nicht wie letzte Woche, als ich irgendwo im Oldenburgischen war, in der Kneipe bei einer Veranstaltung, Gaststätte sagen, ich brauche einen Schnaps, dann ist die Stimme wieder da. Aber es würde funktionieren, sage ich. Also jedenfalls, ich kriege sie, glaube ich, auch so wieder hin. Wenn Sie sich das vor Augen führen, dann merkt man, wie die, sozusagen das Narrativ im Verkehrssektor auf eine ganz merkwürdige Art und Weise Fakten unterschlägt. Das ist wirklich übel. Und selbst wenn Sie jetzt mit Mitgliedern des Verkehrsausschusses im Bundestag diskutieren, wird quasi diese Grundfrage ganz selten von jemandem überhaupt thematisiert, sondern man bleibt an der Oberfläche. Also man ist halt gewohnt, man fordert mehr Geld für die Schiene, für öffentliche Verkehrsmittel, vielleicht auch für die Straße, je nach Fraktionszugehörigkeit, macht sich aber nicht bewusst, dass wir heute aus dem Verkehrssektor, selbst wenn wir sozusagen die indirekten Kosten mit einbeziehen, als Staat ein relativ gutes Geschäft machen. Und statt dass man sich dessen bewusst macht, wird ja im Zuge der Klimaschutzdiskussion CO2-Bepreisung eine Debatte geführt, die gar nicht kapiert, dass wir heute im Automobilsektor eine CO2-Abgabe haben, die, wenn man mal diese Energiesteuer pro Liter Kraftstoff umrechnet, die im Bereich für Benzin bei ungefähr 220 Euro pro Tonne verbliebenes CO2 liegt und für Dieselfahrzeuge bei über 300 Euro. Also Preise, die weit jenseits dessen sind, was man über die CO2-Bepreisung meint. Dass aber viele von uns, vielleicht auch die Bürger, weil manchmal sage ich auch, wir Bürger sind in Deutschland schon ein bisschen ökonomische Analphabeten, also wir kennen die Basics der marktwirtschaftlichen Ordnung nicht mehr, wie sich Preise bilden beispielsweise oder wie man sozusagen auch eine Wirtschaft effizient steuert. Wir haben doch im letzten Jahr erlebt, was es heißt, wenn ein marktwirtschaftlicher Emissionszertifikatehandel im Bereich der Energie auf europäischer Ebene, also immerhin fast 45% des gesamten EU-CO2-Ausstoßes sind in einem Handelssystem geregelt, an dem immerhin 29 europäische Staaten, also nicht nur Mitgliedstaaten, die Schweiz ist auch dabei und nochmal ein Land, das nicht EU-Mitglied ist, dass das wirkt. Weil wir hatten im letzten Jahr im Jahresdurchschnitt, glaube ich, 25 Euro pro Tonne vermiedenes CO2-Zertifikatepreise, die man sich erschleichen musste als Emittent, damit man quasi den Ausstoß machte. Und diese relativ höhere Bepreisung, 25 Euro im letzten Jahr, hat dazu geführt, dass die Kohlekraftwerke in Deutschland die Steinkohle 32% weniger Strom produziert haben und die Braunkohle 24%. Erdgas ging ein bisschen hoch, Erdgas ist ein emissionsarmerer fossiler Energieträger, der weniger CO2-Zertifikate braucht, der ging rauf. Und unterm Strich hat es dazu geführt, dass Deutschland im letzten Jahr im Energieerzeugungssektor 50 Millionen Tonnen CO2 nicht ausgestoßen hat. Also da merkt man, der Marktmechanismus funktioniert und er sorgt dafür, dass praktisch die Firmen selber entscheiden, welche schmutzigen Produzenten sie selber vom Netz nehmen. Und das ist eigentlich das, was man volkswirtschaftliche Effizienz nennt. Und was macht jetzt die Politik? Also, wenn ich die Klammer immer zwischen Energie- und Verkehrspolitik bringe, dann deshalb, weil ich die Energiepolitik als negative Blaupause sehe für das, was um den Verkehrsbereich droht. Was macht die Politik? Jetzt die letzten, also schon in diesem Jahr, Altmaier und Scholz, sie gehen her, machen jetzt ein Kohleausstiegsprogramm, legen für jedes Kohlekraftwerk fest, wann sein Ausstiegsdatum stattfindet und zahlen dafür den Energiekonzernen Steuergelder. Sozusagen für die vorzeitige Abschaltung. Weil sie nicht kapieren, dass das europäische Emissionszertifikate-System doch genau den Effekt hatte, dass sie das freiwillig machen. Also ich schmeiße sozusagen jetzt gutes Steuergeld einem Mechanismus nach, der funktioniert und der auch bewiesen hat, dass die Emissionsminderung, so wie sie die Politik vorgibt, indem sie einfach den absoluten Ausstoß Jahr für Jahr zurücknimmt und deshalb sozusagen der Preismechanismus, den dann, der in der Wirtschaft dann selber funktioniert, zu einer Erhöhung der Zertifikatepreise führt. Aber auf diese Art und Weise kriege ich auch genau das hin, was ich will. Kriege eine effizientere sozusagen Produktion, insgesamt eine energieärmere, zu den günstigsten Preisen. Aber wir in Deutschland haben offensichtlich die Philosophie, dass wir sagen, bei uns ist es nur gut, wenn es teuer ist. Also sprich, siehe Strom. Und siehe dann auch beim Automobil. Beim Automobil haben wir nämlich jetzt das Problem, da ist wieder die Klammer zur Energiepolitik. Jetzt setzen da plötzlich viele auf E-Mobilität, also auf batteriebetriebene Antriebe. Und jetzt sage ich mal, wie passt das bitte zusammen? In einem Land, wo ich Grundlast-Erzeugungskapazitäten stromseitig vom Netz nehme, jetzt Atomkraft, dann die Kohlekraftwerke und volatile Energieträger, Wind, Sonne, Biogas habe ich schon gesagt, will ich ein bisschen ausklammern, aber vor allem Sonne und Wind, dafür als Ersatz brauche ich, obwohl wir wissen, dass wir den Wind- und Sonnenstrom nicht speichern können. Was glauben Sie, wie am Montag, als die Sabine, zwar harmloser als sozusagen die Panik, die verbreitet wurde, sich in Deutschland ausgetobt hat, wie am Montag die Windmühlen gelaufen sind. Teilweise mussten sie sozusagen vom Netz genommen werden, weil sonst die Rotoren und die Lager kaputt gingen aufgrund der hohen Geschwindigkeit. Aber es wäre so viel Stromdargebot da gewesen am Montag, dass man den locker hätte speichern können. Also wir haben, glaube ich, am Montag eine Erzeugungskapazität in den Tagesabläufen gehabt, die den gesamten Strombedarf in Deutschland allein durch die Windmühlen gedeckt hätten, weil eben der Wind so heftig blies im gesamten Land. Aber der Wind bläst nun mal nicht immer. Es gibt Flautezeiten. Hatten wir im letzten November ja auch Nebellagen in fast ganz Deutschland, wo kaum ein Wind bläst. Oder die Sonne scheint nun mal bekanntlich nachts nie. Und trotzdem tun wir so, als ob wir jetzt Millionen von E-Autos ans Netz nehmen, damit den Strombedarf signifikant erhöhen und aber gleichzeitig wissen, wir gehen von der Erzeugungskapazität in Richtung volatiler erneuerbarer Energieträger. Das passt nicht zusammen. Es sei denn, man sorgt dafür, dass man sozusagen Speichermedien sucht oder man ist so technologieoffen und macht sich klar, dass das Setzen aufs rein batteriebetriebene Elektroauto ein ziemlicher Humbug ist. Also ich bin ein alter Fan der Wasserstofftechnologie und ich glaube auch, dass es übrigens in einem globalen Maßstab eine Nummer wäre, wo übrigens die Industriestaaten, die europäischen, eine viel wirkungsvollere Bringschuld Richtung Afrika erbringen könnten als mit der traditionellen Entwicklungshilfe, wo man praktisch Geld reinschiebt, das oft bloß bei korrupten Regimen landet und nicht bei der Bevölkerung ankommt. Aber wenn man quasi den Sonnengürtel Sahara, Äquatorregion nutzen würde, um dort Wasserstoff zu erzeugen mit Solarenergie, dort scheint sie nämlich üppig. Und die würden dann Wasserstoff praktisch produzieren durch die Aufspaltung, durch Elektrolyseure und sie würden dann per Schiff uns den Wasserstoff liefern, dann hätten wir dann dem afrikanischen Kontinent sozusagen eine Energieerzeugungsquelle zugeschoben, den wir heute oder seit vielen Jahrzehnten dem arabischen Raum übers Öl zugeschoben haben. Und Afrika wird es dringend benötigen. Wäre vielleicht auch eine wirtschaftspolitische Maßnahme, die Migrationsströme bremsen könnte, weil eine wirtschaftliche Binnenentwicklung möglich wäre in Regionen, die heute zu den globalen Armenhäusern gehören. Alles Dinge, die keine Rolle spielen. Wo man sich wundert, dass jetzt Toyota in Japan wenigstens auf Wasserstoff setzt. Bei uns gibt es inzwischen einen Wirtschaftsminister, der zumindest mal der Wasserstofftechnologie, die er im Munde führt. Aber in vielen Bereichen sind wir in der Förderung überhaupt nicht bereit, zum Beispiel bei E-Fuels, in der Förderung praktisch die Beimischung durchzusetzen, eine Förderung zu machen, da bremst bei uns die Politik eher, sondern setzt alles auf die Karte. Aber in meinem Reichstag kann man es sich einfach machen, wenn der Vorstandsvorsitzende des größten Automobilherstellers der Welt, der Herr Dies aus Wolfsburg, sozusagen voll auf die E-Mobilitätskarte setzt, dann muss das ja schon richtig sein. Da freuen sich die Grünen, wenn mal ein Wirtschaftsmann sozusagen ihnen nach dem Mund redet. Aber das ist aus meiner Sicht ein vorauseilender Gehorsam einer Politik gegenüber, die überhaupt nicht erkennt, dass in unserer Wirtschaftsordnung Technologieoffenheit Voraussetzung ist für effiziente Wege. Und dass wir als Kunden uns nur ködern lassen vom Staat, Also, jetzt kriegen Sie, das ist noch immer nicht Gesetz, 6.000 Euro praktisch fürs Fahrzeug und dann kaufen Sie die Elektroauto schon. Also ich höre, wenn ich bei mir in einer Volleyballgruppe mit einer Juristenkombo bei mir in Ravensburg sitze, alles Leute, die eigentlich das Geld hätten, das Logo zu kaufen, die sagen, warum soll ich mir ein E-Auto kaufen? Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich der Weg ist, die nächsten Jahre. Ich habe keine Ahnung, wie der Wiederverkaufswert ist, wenn ich das Auto abstoßen will. Ich will auch eine Reichweite. Ich will eine Planbarkeit und möchte nicht unterwegs nach 200, 300 Kilometern im Winter eine Zapfsäule gehen, eine Stromtankstelle gehen und dann anderthalb oder zwei Stunden warten, weil Schnellladestationen gibt es ja nicht. Also lauter Dinge, die aus dem Alltagsverhalten von uns Bürgern doch logisch sind. Und dann wundert man sich, wenn es 120.000 E-Autos in Deutschland gibt, trotz der staatlichen Förderung. Das ist ein Witz. Übrigens, die Chinesen sind vielleicht cleverer, als wir denken. Die haben aus Gründen ihrer Luftverschmutzung in den Innenstädten, haben die ja vor 2 oder 3 Jahren voll auf Subventionierung von E-Autos gesetzt. Die haben die Förderung inzwischen runtergefahren, mit dem Effekt, dass in China die Absatzzahlen von E-Autos, Batteriebetriebenen, massiv einbrechen. Jetzt kann man natürlich der chinesischen Regierung zutrauen, weil der Staat greift dort noch schneller ein als bei uns. Er liegt halt an der chinesischen Wirtschafts- und Politikstruktur, ob die nicht auch wieder raus aus den Kartoffeln, rein aus den Kartoffeln machen. Aber trotzdem sollte das gerade Volkswagen nachdenklich machen, die darauf setzen, dass sie quasi dann mit ihren E-Autos, die sie jetzt dann massiv die nächsten 2, 3 Jahre in den Markt drängen, dass sie die dann auch in China verkaufen. Und die Chinesen kaufen im Zweifelsfall dann ihre eigenen Autos, nicht die deutschen E-Autos. Außerdem muss man sich klar machen, der Hauptgrund, dass jetzt auf E-Mobilität gesetzt wird von den deutschen Fahrzeugbauern, sind die europäischen Normen für den Schadstoffausstoß, weil das E-Auto gilt als Null-Emissions-Auto. Das ist aber eine reine Definition. Also der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist nicht CO2-frei. Das wissen wir. Also selbst wenn ich sozusagen jetzt die offiziellen Zahlen des Stromverbrauchs im letzten Jahr angucke, also die machen ja immer den merkwürdigen Durchschnittsmix, dann bei 43% oder 44% regenerativer Strom, ist doch klar, dass mehr als die Hälfte sozusagen fossile Energieträger einspeisen, beziehungsweise ist auch noch Atomkraft natürlich dabei, aber überwiegend fossile Energieträger, also ist es kein Null-Emissionsauto. Aber weil es ein Null-Emissionsauto per Definition der EU ist, können die deutschen Hersteller ihren Flottenverbrauch nur dann unter die sozusagen Grenze setzen, unter der Strafzahlungen fällig sind, wenn sie E-Autos haben, weil die sind ja per Definition ein Null-Emissionsauto. So kann man, also früher hätte man gesagt, Heuchler, Pharisäer. Das ist genau die Nummer. Und auf der einen Seite sozusagen die Grenzwerte über die europäische Ebene immer höher setzen, bis an die Grenzen dessen, was technologisch machbar ist, und dann auf der anderen Seite quasi unter der Hürde durchlaufen, indem man ein paar Definitionen einfach die Emissionen wegdefiniert. Das ist eine verlogene Politik. Eigentlich Volksverdummung, wenn man ehrlich ist. Also, mal gerade auf die Uhr gucken. Also, ich glaube, Sie diskutieren, weil ich muss ja das jetzt nicht in elegischer Breite, weil ich habe viele Zahlen drin. Ich weiß schon, und ich will Sie nicht müde reden, sondern ich will ja, dass Sie anschließend angriffslustig da hier in den Infight mit dem Referenten gehen. Also, wenn mir jetzt nicht noch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich nicht beleuchtet habe, einfällt, dann würde ich sagen, ich nehme die steile Abkürzung und sage vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt feuerfrei.